Ende der Schrei der Seele. Oder wir könnten dem Psalm 42 auch überschreiben, Sehnsucht nach Leben. In unserem Psalm sind starke Bilder. Da wird vom Hirsch gesprochen, genauer gesagt muss man sagen von der Hirschkuh. Da wird vom frischen Wasser gesprochen, das war ja das Thema der letzten Predigten über die Jahreslosung. Da wird von der lechzenden Zunge gesprochen. Ich habe mir mal so ein paar Videos im Internet angeschaut über die Zunge eines Hirsches. Und das ist unglaublich, wenn der Hirsch am Röhren ist, was die Zunge macht. Und es wird von der Seele gesprochen, von der Nepesh. Der Psalm 42, und ich habe euch heute bewusst keinen Psalm ausgedruckt und den auf die Sitze gelegt, sondern wir haben in der Regel alle eine Bibel zu Hause und können das selber nachlesen und nachschlagen. Aber der Psalm 42 hat eine Überschrift und die heißt, und die verstehen wir meistens nicht, ein Psalm der Söhne Korahs. Meistens sagen wir dann schon, was soll denn das, was ist denn das eigentlich? Ich will das ganz kurz erklären. Die Korachim, sie waren Liturgen. Das heißt, sie haben in der Regel im Tempel den Gottesdienst geleitet. Und zwar nach einer Liturgie, nach einem festen Ablauf. Und das sind die Korachim. Deshalb heißt es ein Psalm der Söhne Korachs. Es ist also dieser 42. Psalm, ist also kein Psalm eines Einzelnen, also eines einzelnen Beters, sondern es ist ein Psalm, den hat man im Tempel, meistens auf den Tempelstufen gesungen oder im Innenraum des Tempels, also in einem gottesdienstlich heiligen Raum. Und die Gottesdienstbesucher, man könnte sagen, die Pilger, die nach Jerusalem kamen, sie waren angesprochen. Und wie kamen sie? Sie kamen in der Regel aus der Wüste. Und sie waren teilweise ausgetrocknet. Sie hatten einen trockenen Hals, eine trockene Zunge. Und manche von ihnen waren müde und vielleicht auch in einer gewissen Hoffnungslosigkeit dort im Tempel. Dieser Psalm 42, liebe Stadtmissionsgemeinde, dieser Psalm 42, wir haben von ihm noch nicht einmal eine Melodie. Wir haben auch keine Noten. Wir haben ein Versmaß. Der Psalm 42 hat Kehrverse, also das heißt für uns heute, er wurde immer wieder wiederholt gesungen. Die Verse 6, 12 und Psalm 43, Vers 5 sind die gleichen. Und man hat diese Verse dann natürlich wiederholt. Aber was haben wir? Wir haben ein emotionales Gebet. Lesen Sie diesen Psalm mal in Ruhe durch. Wir haben ein Gebet, das im Tempelgottesdienst gesprochen und gesungen wurde. Und wir haben ein Gebet voller Leidenschaft. Wir haben eindrucksvolle und eindrückliche Gefühle in diesem Psalm. Wir haben Bilder und wir haben eine echte Begegnung mit Gott. Ihr Lieben, es wird im Psalm 42 keine Stimmung geschildert, sondern ein Sein. Meine Seele schreit nach Gott. Das ist mein Zustand. Das wird uns geschildert. Die Augen tränen, die Kehle ist trocken und das Herz ist blutlos. Und wenn ein Herz blutlos ist, dann ist es tot. Der Beter berichtet von Fluten, von Wellen, von Wasserwogen und das Wasser steht ihnen bis zum Hals, aber im Hals ist es trocken. Und da holt uns dieser Psalm ab. Ja? Manchen steht auch das Wasser bis zum Hals. Und vielleicht ist es im Hals genauso trocken. Vielleicht schreit unsere Seele genauso. Und deshalb will ich es wirklich ganz deutlich sagen, das ist kein Gefühlspsalm, sondern hier berichtet ein Mensch oder eine Menschengruppe, wie es ihnen geht. Die Verzweiflung eines Menschen wird geschildert, die Angst, die Qual zu leben. Im Vers 11 haben wir gerade eben gemeinsam gelesen, es ist wie Mord in meinen Gebeinen. Da wird das Skelett angesprochen, das getötet ist. Es ist wie Mord in meinen Gebeinen. Wenn mich meine Feinde schmähen, hier ist Mobbing pur. Bis zu körperlichen Schmerzen, bis zur endgültigen Demütigung leidet die Gruppe, die dort am Singen ist. Und dann sagen sie immer wieder, wo ist dein Gott? Und ich sage euch, in der Krise, in der Not, sagen wir genau das Gleiche. Wo bist du denn, Gott, in meiner Not? Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, wenn meine Zunge trocken ist, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und der Beter stellt Fragen. Warum Fragen? Warum hast du mich vergessen? Die Fragen stellen wir auch. Warum muss ich so traurig sein? Ihr Lieben, ehrlich und offen klagt der Beter Gott an. Übrigens, das muss uns allen auffallen, er klagt nicht Menschen an. Er klagt auch keine Gemeinde an. Er klagt Gott an. Und die Analyse seiner Lebensumstände, sie ist wirklich niederschmetternd. Aber im Psalm 42 ist keine Distanz zwischen Gott und Mensch, sondern im Psalm 42 ist einfach nur die Wahrheit. Und das will ich immer und immer wieder sagen, wir dürfen Gott die Wahrheit sagen. So geht es mir. Und warum geht es mir so? Und ist Ihnen aufgefallen, im Psalm 42 schreit nicht der Mund, sondern die Seele. Das ist ein Unterschied. Ich komme gleich noch mal darauf zu sprechen. Hier ist keine Distanz zwischen Gott und Menschen, sondern nur die Wahrheit. So ist es, Gott. So will ich es nicht. Und wir könnten dazu sagen, so geht es nicht weiter. Der Beter sagt Gott nicht, was er möchte, sondern er sagt Gott, wie es ihm geht. Und wisst ihr, wir machen oft genau das Gegenteil. Wir sagen Gott, was wir möchten, aber nicht, wie es uns geht. Was ihn bewegt, das sagt der Beter, was ihn umtreibt, was ihn besorgt, worauf er endlich hofft. Und es muss uns noch etwas auffallen. Es ist keine Anklage. Der Beter rechnet mit Gott nicht ab. Es ist keine Abrechnung, sondern es ist eine Zustandsbestimmung. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Hier steckt das gesamte Vertrauen des Beters, die Hoffnung, dass Gott alle Hindernisse und alle Schwierigkeiten einmal wegnehmen wird. Ihr Lieben, das ist neutestamentlicher Glaube, was der Peter hier betet. Das ist Glaube auf Hoffnung. Das ist ein Festhalten am Glauben trotz geistlicher Krise. Und das ist ein Nichtsehen und doch Glauben. Hebräerbrief. Das ist die Gewissheit. Harre auf Gott. Und jetzt kommt ein Denn. Denn ich werde ihm noch danken. Soweit meine Einleitung. Mein erster Gedanke, meine Seele lechzt nach Gott. Mein erster Punkt. Ihr Lieben, meine Seele lechzt nach Gott. Was für eine Leidenschaft. Ich habe mir so eine Hirschkuh vorgestellt, die jetzt am Wasser ist und die lechzt nach Wasser. Die das Wasser hineinschlingt. Das ist Leidenschaft, die braucht Wasser. Und hier heißt es, meine Seele lechzt nach Gott. Hier steht nicht, meine Seele lechzt nach Wasser, sondern nach Gott. Zweimal wird das Wort lechzen erwähnt. Eigentlich wollte ich noch ein kurzes Video zeigen, aber ich bin meinem Bruder Werner und Namenskollege sehr dankbar. Der Film, von dem war ich nicht überzeugt. Und er hat gestern gemeint, als ich ihn noch mal frug, du, klappt alles, willst du den Film denn wirklich zeigen? Und da war das für mich klar, nee, zeige nicht, weil ich war selber nicht davon überzeugt. Aber es war interessant, ein Hirsch, der am Röhren ist. Und das geht durch Mark und Bein. Der Hirsch lechzt. Das ist das Bild. Und der Psalmist sagt, und meine Seele lechzt nach dir, Gott. Die Seele will kein Wasser trinken, sondern die Seele will Gott trinken. Und ihr Lieben, wenn ihr heute hier herausgeht und euch sagt, ich möchte Gott trinken, dann ist das was anderes, wie wenn ich Wasser trinke. Wir verbinden diesen Psalm oft mit dem Wasser, aber der Beter im Tempel will Gott in vollen Zügen genießen. Gott genießen. Die Seele hat Sehnsucht nach Leben, nicht der vertrocknete Mensch. Die Seele hat Sehnsucht nach Leben, nicht der vertrocknete Mensch. Nefesh, Seele, Wesen, Kehle, Verlangen, Begehren. Ein geniales hebräisches Wort. Seele, Wesen, Kehle, wir können das alles einsetzen. Verlangen, Begehren. Ihr Lieben, die Seele ist das, was nur und nur Gott uns Menschen geben kann. In 1. Mose 2, Vers 7 ist nämlich die beste Stelle, die Parallelstelle. Und er blies ihm Nefesh, Atem, Seele in die Nase. Du hast einmal von Gott Seele in die Nase geblasen bekommen. Und deshalb ist deine Seele unsterblich. Das Einzige, was an dir unsterblich ist. Weil Gott sie extra in dich hineingeblasen hat. Dein ganzer Körper, mein Körper, wird einmal verfaulen. Ja, da werden mal die Würmer dran sein. Aber nicht an meiner Seele. Gott bläst ihm, dem Psalmbeter, das Unsterbliche in den Leib. Die Seele und dieses Unsterbliche, das schreit jetzt zu Gott. Und ihr Lieben, deshalb ist das so wichtig. Das, was in dir unsterblich ist, schreit nach Beziehung zu Gott. Nicht dein Körper. Und diese Seele hat Sehnsucht nach Gott. weil deine Seele will wieder eine Beziehung zum lebendigen Schöpfer, zum Geber des Lebens. Und nur die Seele ist unsterblich und nur die Seele kann in Beziehung zu Gott treten und nur deine Seele wird ewig leben. Ihr Lieben, Menschen sollen sich nicht für die Gemeinde oder für die Kirche bekehren, sondern für Gott. Nur Gott schenkt uns ewiges Leben. Keine Kirche, keine Institution und keine Gemeinde. Die Sehnsucht nach Belebung meiner Seele darf ich nicht hinunterschlucken. Deshalb mein zweiter Gedanke, die Sehnsucht nach lebendigem Leben. Das hört sich komisch an, oder? Das Leben ist doch immer lebendig. Die Sehnsucht nach lebendigem Leben. Ich habe einen Satz gelesen, der hat mich die letzten Tage sehr zum Nachdenken gebracht. Der Satz heißt, ich zitiere, bring die Sehnsucht nach lebendigem Leben zum Schweigen oder entscheide dich für eine dauerhafte Unzufriedenheit. Ich lese den nochmal. Bring die Sehnsucht nach lebendigem Leben zum Schweigen oder entscheide dich für eine dauerhafte Unzufriedenheit. Darf ich uns mal etwas sagen? Meistens leben wir nicht lebendig und das macht uns unzufrieden. Und meistens schreit unsere Unzufriedenheit viel lauter wie unser Leben, wie unser Mund. Unsere Unzufriedenheit bringt uns immer und immer wieder ins Zweifeln und ins Grübeln. Wir denken mehr über unsere Unzufriedenheit nach als übers Leben. Ich will euch das kurz sagen, ich habe das kürzlich erlebt. Ich werde im Mai 6 Wochen nach Israel gehen, mein Sabbatical, eine Sabbatzeit dort machen. Und wie das so ist, bereitet man das ja auch ein bisschen vor. Und ich bin mittlerweile mit einigen Leuten im Kontakt und bereite das vor. Und ich bin so ein Typ, ich muss wissen, was kommt auf mich zu. Und kürzlich hat mir eine ganz nette Frau gesagt, nachdem ich wissen wollte, was muss ich denn da machen und was kommt auf mich zu und wo wohne ich denn überhaupt? Und ihr kennt all die Fragen. Hat sie gesagt, du Werner, bei uns tickt das alles anders. Komm doch erstmal hier runter. Und dann wird sich alles regeln. Und wisst ihr, ich war vollkommen unzufrieden. Die hat mir alles zugesagt. Ich weiß, wo ich wohne, ich weiß, wie es werden wird, ich weiß, was ich in etwa machen darf. Aber ich hab's nicht in einer gewissen Sicherheit. Und ich war zutiefst unzufrieden, weil es nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Versteht ihr? Ich habe mir mehr Gedanken gemacht über meine Unzufriedenheit, wie über das, was irgendwelche Leute für mich vorbereiten. Und er sagt, du Werner, bleib cool, bleib ruhig, bleib gelassen. Versteht ihr? Wir geben uns so schnell unzufrieden dem langweiligen Leben hin. Alles muss geordnet und alles muss geregelt und alles muss abgesichert und alles muss behütet sein. Wir sind eben Schwabe. Ja, gut. Eingebürgert. Versteht ihr? Nur, es ist oft kein lebendiges Leben. Wir lassen uns treiben von unserer Unzufriedenheit. Wir lassen uns bestimmen von anderen Leuten. Der Psalmist sagt, ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen? Was hat er gesagt? Gott, mein Fels? Das war mal seine Entscheidung. Gott ist mein Fels und er wird mich nicht alleine lassen. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. In uns Christen ist oft eine geistliche Demenz. Gott hat schon so oft in meinem Leben eingegriffen und geholfen, aber immer, wenn es mir schlecht geht, habe ich genau das vergessen. Das ist geistliche Demenz. Dann kommen diese Fragen, wo ist denn Gott? Warum bin gerade ich vergessen? Gott führt uns doch manchmal in die Gottesferne, damit wir wieder die Gottesnähe besser spüren. Das beste Beispiel ist für mich Jesus im Garten Gethsemane und Jesus auf Golgatha. Vater, wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das war sein Wunsch. Hat der Vater nicht gemacht? Hat er nicht gemacht? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja, der Wille des Vaters ist geschehen. Gegen den Willen Jesu. Er ist ans Kreuz gegangen. In deine Hände befehle ich meine Seele, meinen Geist. Ich gebe das ab. Vater, versteht ihr? Jesus ist in der Gottesferne und er nähert sich genau in dieser Gottesferne mit einer bewussten Entscheidung. Ich gebe meine Seele ab. Ihr Lieben, manche von euch kriegen auch diese Zeitschrift, vielleicht andere Zeiten. Kriegt das jemand von uns? Da habe ich mich kürzlich furchtbar drüber geärgert, obwohl ich die Zeitung sehr gut finde. Also nichts gegen die Zeitung, aber ich habe mich über einen Witz geärgert. Ich habe mich wirklich geärgert. Und ich habe gedacht, das schreibe ich denen vielleicht mal, aber mittlerweile ärgere ich mich nicht mehr über den Witz. Ich lese ihn euch mal vor. Und ihr ärgert euch bestimmt auch. Es geht ums Osterlachen. Hört mal hin. Nach der Kreuzigung Christi kommt Nikodemus zu Josef von Arimathea und bittet ihn, sein Grab für Jesus zur Verfügung zu stellen. Doch Josef hat 1000 Ausflüchte. Zuletzt sagt er, ich brauche das Grab für mich und meine Familie. Darauf sagt Nikodemus, stell dich doch nicht so an, es ist nur fürs Wochenende. Ich habe mich zuerst geärgert. Ich habe gedacht, wie kann man über Jesus so einen Witz machen? Aber eigentlich ist es genial. Er war 3 Tage in der Gottesferne. Nur 3 Tage. Und das Grab musste er nur 3 Tage geben für Jesus. Und dann war es wieder im Besitz von Josef von Arimathea. Und ihr Lieben, genauso geht's uns. Wir sind manchmal nur 3 Tage oder 3 Monate in der Krise. Und dann geht es weiter. Dann ist meine Seele wieder auf einem anderen Niveau. Ich fand das genial. Jesus hat es 3 Tage aushalten müssen. Und dann war wieder Leben in ihm. Er ist auferstanden. Nur 3 Tage. Versteht ihr? Meine Seele schreit zu Gott. Und ich mache diesen Satz, ich gestalte diesen Satz nochmal neu. Meine Seele schreit zu Gott und zu mir. Der Schrei der Seele ist ganz oft ein stiller Schrei. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Meine Organe schreien. ich habe einen Herzinfarkt hinter mir. Das war ein Schrei. Bei anderen schreit die Leber oder die Niere. Der Schrei wirkt sich körperlich aus. Meine Psyche schreit. Erschöpfung, Niedergeschlagenheit und Depression. Leise, lautlos, still. Aber es ist ein Schrei. Ich habe es selbst am eigenen Leib erlebt, meine Haut schreit. Hautkrebs, Ausschläge, Reizungen. Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Flechten, Schuppen und Pilze. Mein Kopf schreit. Kopfschmerzen, Schwindel und Konzentrationsstörungen. Ihr Lieben, unser Körper wehrt sich, fängt an, leise zu schreien. Unser Körper gibt Signale ab, wie ein Sender. Und was machen wir? Wir ignorieren. Wir überspielen. Wir verdrängen diese Signale. Schlafstörungen, Essstörungen, Suchtverhalten, dauernde Schmerzen, Unzufriedenheit und Lustlosigkeit. Geist, Seele und Leib gehören zusammen. Ist eine Einheit wie die Dreieinigkeit Gottes. Und wenn Geist und Seele auseinandergerissen werden, fängt etwas an, krank zu werden. Was betrübst? Meine Seele ist betrübt, meine Seele schreit in mir. Mein Gott, gebeugt ist meine Seele in mir. Manchmal gehen wir auch so gebeugt durch das Leben. Wir können nicht mehr. Verstehen Sie? Und welchen Rat gibt der Psalmist? Der schreit zu mir selbst und ich will ausschütten mein Herz bei mir selbst. David sagt es im Psalm 32, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Wir schweigen. Wir machen uns selbst kaputt. Wir schreien nicht mehr. Die Sehnsucht nach Heilung, die Sehnsucht nach einer neuen Beziehung zu mir und zu Gott, was sagt der Psalmist? Ausschütten. Es muss raus. Es muss raus. Alles muss raus. Und ich darf mich selbst befreien, indem ich es Gott hinschreie. Wir sind ja oft erschrocken über diese orientalischen Gebete, wenn diese Klagefrauen am Schreien und am Weinen sind. Nein, sie haben eine lebendige Beziehung. Sie schreien es Gott hin. Meine Seele schreit zu Gott, so sagt es der Psalmist. In meiner Trauer, in meiner Angst darf ich laut werden. Das ist ja das, was mir in der Gemeinde immer gepredigt wird. Man darf nicht laut werden. Nein. Im Selbstgespräch oder im Seelsorgergespräch darf ich laut werden, laut heulen, laut klagen. Und ich darf Gott sagen, dass ich von der Klage, vom Klagelied zum Danklied kommen möchte. Vom Klagelied zum Danklied. Das will ich, dass Gott mir gibt. Und es geht bei Gott nicht darum, Leid zu verdrängen. Leid ist überall, in jeder Familie. Leid ist überall. Sondern es geht darum, dem Leid etwas entgegenzusetzen. Warum denn? Es ist ein Tempellied, Psalm 42. Ich will zurück zur Freude, zum Halleluja. Die Gottesferne endet bei Jesus mit der sogenannten Auferstehungsfreude. So endet das bei Jesus. Ihr Lieben, lass in dir wieder das Herz und die Seele auferstehen. Komm heraus aus dem Gewohnten und geh hinein in die Erneuerung, ins frische, lebendige Leben. Amen. Dazu passt das Lied.